Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Breit. Computersystem als fühlendes Wesen. Irgendwie fällt das ziemlich schwer, sich das vorzustellen. Aber einige meinen tatsächlich, dass das irgendwann der Fall sein könnte und treiben diese Entwicklung auch voran. Aber bisher sind Systeme jedenfalls schon sehr gut in der Lage, unsere Gefühle zu erkennen und sie auch zu simulieren. Mit dieser Entwicklung beschäftigt sich die deutsche Philosophieprofessorin Eva Weber-Guska in ihrem neuen Buch Gefühle der Zukunft. Es ist im August im Ullstein Verlag erschienen. Und sie schreibt darin, dass Maschinen bereits sehr gut in der Lage sind, Gefühle zu erkennen und sie können sie auch immer besser simulieren. Es kommt auch nicht von irgendwoher, dass Menschen auf der ganzen Welt sich in diese KI-Systeme bereits verlieben und mit ihnen Beziehungen eingehen. Und könnte es tatsächlich irgendwann so sein, dass sie ein Bewusstsein und sogar eigene Gefühle entwickeln? Das und noch viel mehr ist Thema in der heutigen Podcast-Folge mit Eva Weber-Guska. Guten Tag, ich freue mich, dass Sie da sind.
Guten Tag auch von meiner Seite.
In Ihrem Buch, in Ihrem sehr interessanten Buch, schreiben Sie, KI dringt nun mit Vehemenz auch in die vermeintlich letzte Bastion des Menschlichen vor, dem Bereich der Gefühle. In welcher Form tut sie das denn?
Das tut sie auf mindestens drei Weisen. Also zum einen werden Systeme entwickelt, Gefühle bei Menschen erfassen können sollen. Zum anderen wird man immer besser darin gezielt, auch komplexe Emotionen beim Menschen zu stimulieren. Und schließlich geht es auch darum, Gefühle oder gar Emotionen bei KI-Systemen in verschiedenen Formen zu simulieren. Und jeweils sind verschiedene Theorien dahinter. Also was verstehen wir überhaupt unter Gefühlen? Für mich sind Gefühle, also ich nehme das Wort für den Oberbegriff von allen Phänomenen, die wir als qualitative Erfahrungsphänomene kennen. Also ein Subjekt fühlt etwas, empfindet etwas, nimmt etwas qualitativ als Erlebnis wahr. Und da können wir unterscheiden zwischen Körperempfindungen, sowas wie ein Schmerz, ein Jucken, ein Kribbeln oder Emotionen eben. Das sind spezifisch verstandene Gefühle, nämlich solche, die einen Gegenstand in der Welt haben, die sich auf etwas in der Welt beziehen. Also ich freue mich auf etwas, ich trauere über einen Verlust und so weiter. Und es gibt schließlich noch Stimmungen, die auch dazu zu zählen sind, wo man auch sich irgendwie auf die Welt bezieht, aber nicht auf bestimmte Ereignisse oder Personen, sondern die ganze Welt erscheint einem dann in einem bestimmten Licht. Also in der Melancholie ist alles dunkel, schwer und in der Euphorie ist alles hell und leicht. Und es gibt eben dann verschiedene Versuche, das entweder zu erfassen oder eben zu simulieren. Und da geht man dann auf verschiedene Aspekte ein, weil Emotionen haben eben immer diesen sowohl körperlichen als auch geistigen Aspekt. Und sie haben auch noch einen Ausdruckaspekt. Also wir drücken Emotionen in Gesicht, in der Haltung, im Gang sogar aus. Und diese Aspekte macht man sich zu eigen, insbesondere um Emotionen zu erfassen oder man meint, sie vielleicht technologisch automatisiert erfassen zu können. Einmal konzentriert man sich da auf die Physiologie, das heißt die körperlichen Veränderungen, die mit Emotionen einhergehen, etwa bei Furcht, dass das Herz dann rast und man nimmt dann sozusagen Variables, die man sich ans Gelenk tun kann und dann werden zum Beispiel Puls, Herzfrequenz und Hautleitfähigkeit gemessen und da versucht man Übereinstimmungen zu finden in den Mustern von diesen Messungen dann zu bestimmten Gefühlszuständen oder eben man geht auf die Mimik ein und da gibt es eine Theorie, die in der Psychologie sehr lange sehr prominent war, aber jetzt auch viel Kritik unterworfen wurde, dass es sogenannte Basisemotionen gibt. Ich hatte schon zwei genannt, also die Trauer, die Freude, die Furcht, den Ekel und die Überraschung. Und dass man die am Gesicht erkennen könnte, weil es spezifische Gesichtsausdrücke für jede dieser Emotionstypen geben würde. Und da ist die Entwicklung schon besonders weit. In dieser Hinsicht gibt es schon besonders viele Systeme, die versuchen, am Gesichtsausdruck Emotionen zu erfassen. Und da muss man aber eben sehr vorsichtig sein, weil was die Maschinen wirklich erfassen können, das sind Gesichtsmuskelkontraktionen und welche sich gleichzeitig sozusagen zusammenziehen von diesen Gesichtsmuskeln. Und die Übertragung dann aber oder der Schluss darauf, welche Emotion dazu gehört, das ist natürlich ein nächster Schritt. Und da gibt es einige kritische Forschung dazu, die sagt, es ist keine verlässliche und keine spezifische Verbindung zwischen diesen Gesichtsausdrücken und bestimmten Emotionstypen auszumachen. Das heißt, oft zwar freuen wir uns, wenn wir lächeln, aber das ist nicht immer so. Also nicht immer, wenn wir lächeln, freuen wir uns und nicht immer, wenn wir uns freuen, lächeln wir, um nur ein Beispiel zu geben, so dass man da sehr vorsichtig sein muss mit den Rückschlüssen von einem Gesichtsausdruck auf einen bestimmten Emotionstyp.
Also es ist ein bisschen die Frage, wie treffsicher das dann auch ist. Aber Sie schildern noch so einige Anwendungen, die bereits mit diesen Systemen gemacht werden. Also beim Auto zum Beispiel, im Marketing, in der Psychotherapie, Kriminalitätsprävention. Vielleicht können Sie so ein bisschen erzählen den Hörerinnen und Hörern, wo das schon alles zum Einsatz kommt.
Genau, da kann man groß diese beiden Bereiche unterscheiden. Einmal Gefühle bei sich selbst zu erfassen. Das heißt also, wenn man irgendwie ein Gerät nah am Körper dran hat und physiologische Messungen vornehmen kann. Das wird ein bisschen eingesetzt, ist aber noch nicht so verbreitet. Aber da wäre die Idee, sich selbst zu vermessen, um sich besser zu verstehen. Und letztlich auch, was viele als Ziel haben, dann Emotionen zu regulieren oder zu kultivieren. Das heißt, dass man eben sich nicht zu viel ärgert, wenn es gar nicht nötig ist und so weiter. Und wenn man da erstmal sieht, okay, was sind die Auslöser dafür? Wann bin ich ärgerlich oder wann nicht? Dann ist so die Idee, könnte man vielleicht was darüber lernen und dann entsprechend darauf Einfluss nehmen. Da ist übrigens, das hatte ich jetzt vorher noch nicht erwähnt, eine andere Theorie am Werk, eben die Physiologie, die ich kurz vorher erwähnt hatte, mit dem man versucht, was zu erfassen. Und da ist aber dann das Problem, dass es nur so ein zweidimensionales Modell ist. Man misst da eigentlich eben nicht den Ausdruck, sondern ob ein Gefühl angenehm oder unangenehm ist oder ob es aufgeregt oder entspannt ist. Und dann haben wir aber Fälle von Emotionstypen, die so nah zusammenliegen, dass sie in dem Dimensionsmodell nicht gut auseinanderzuhalten sind. Furcht und Wut sind beides unangenehme, aufgeregte Emotionstypen, sind zum Beispiel schwer zu unterscheiden. Deswegen ist auch hier die Anwendung sehr beschränkt noch, die Leistung sehr, sehr beschränkt. Aber was man eben besser messen kann, ist so eben angenehme, unangenehme Stimmung oder eben Entspannung oder Entspannung. Und das nutzen zum Beispiel Leute, die Meditationen versuchen zu üben und da besser zu werden. Oder Leute auch im Sport, die bestimmte Zustände, in denen sie besonders leistungsstark sind, in denen sie in den Flow kommen, messen wollen, den immer wieder erreichen wollen, das nutzen die zum Beispiel. Das ist, glaube ich, alles relativ unproblematisch. Also kann man sagen, wie viel will man da sich vermessen oder wie will man sich selbst individuell, intuitiv verstehen. Da gibt es auch Dinge, die man mehr besprechen könnte. Aber um noch auf einen anderen Bereich zu kommen, eben wenn man dann von außen bei anderen Menschen Gefühle und Emotionen erfassen können will, da gibt es das, was Sie kurz angesprochen haben. Ich habe ja da das Kapitel genannt, Warnen, Überwachen und der Wert der Privatheit. Also Warnen etwa bei Fahrzeugführenden, dass die darauf aufmerksam gemacht werden, wenn sie müde werden zum Beispiel. Das ist jetzt keine Emotion, das ist so vielleicht ein vager Gefühlszustand. Und ich würde eher sagen, so etwas wie ein Tauglichkeitszustand, ist jemand noch tauglich, ein Fahrzeug zu führen. Auch interessant, muss man nur gucken, ist nicht wirklich ein Gefühl im engeren Sinn, aber etwas, was mit diesen Techniken, die man entwickelt hat, eben erfasst werden kann. Da geht es vor allem darum, wie sieht das Gesicht aus, Gesichtsausdruck, und vor allem fallen die Augen zu zum Beispiel oder drohen zuzufallen. Dass man eben Leute warnt, bevor sie zu müde werden, unkonzentriert werden, nicht mehr sicher fahren können. Aber man kann es natürlich auch nutzen, um Leute zu überwachen, die da selbst gar nichts von haben. Sinnvoll erscheint das vielleicht noch in der Kriminalitätsprävention, das heißt im Supermarkt oder in vielleicht auch teureren Geschäften, um da herauszufinden, wer womöglich kurz vor einem Diebstahl ist. Das ist natürlich mit großer Vorsicht zu genießen, weil, wie gesagt, man kann dann da irgendwas im Gesicht oder Haltung ausmachen, was womöglich auf eine Nervosität schließen lässt. Aber ob diese Nervosität wiederum dann wirklich eine ist, die kurz vor dem Diebstahl ist, oder ob diese Person kurz vor einem Bewerbungsgespräch ist, wo sie noch ihre letzten Einkäufe vorher machen muss, das kann man ja nicht genau unterscheiden. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein mit solchen Einsätzen. Und überhaupt würde ich sagen, überall, wo es in der Öffentlichkeit eingesetzt wird, ist schwierig, aber das sind jetzt erstmal, wären jetzt erstmal drei Beispiele.
Also da ergeben sich einfach auch ethische Fragen. Es ist ja auch noch nicht so lange, dass künstliche Intelligenz Gefühle kann oder sagen wir Gefühle simulieren kann. Und sie dienen ja auch immer mehr Menschen als Liebespartner. Also wir hatten im Standard auch schon des Öfteren Berichte darüber. Und es gibt ja etliche Geschichten von Menschen, die sich in eine künstliche Intelligenz verliebt haben. Und ich habe mich dann so gefragt, Liebe ohne Körper, geht das überhaupt? Oder anders gefragt, ist das echte Liebe?
Ja, da sind wir bei einem ganz anderen, sehr spannenden Thema. Geht es weniger um das Gefühle erfassen, sondern um dieses Gefühle stimulieren, was ich vorher auch schon erwähnt hatte. Und das wird natürlich viel auch dadurch gemacht, dass ein sozialer Chatbot und ein Avatar, den man sich dann da bildlich gestalten kann, auch Gefühle simuliert. Das geht dann miteinander zusammen. Geht Liebe ohne Körper? Naja, hatten Sie schon mal eine Fernbeziehung?
Zum Glück noch nicht, aber es soll Leute geben, die das erfolgreich meistern. Ja.
Also ich glaube, es gibt sehr verschiedene Formen der Liebe. Ja, wenn du sagst, ganz ohne Treffen geht es nicht, ja. Aber ich wollte nur andeuten, es gibt sehr verschiedene Formen der Liebe. Also ich fände es zu schnell zu sagen, na, Liebe ohne Körper geht überhaupt nicht. Keine Ahnung, man kann sich auch vorstellen, jemand hat ein Locked-In-Syndrom, kann seinen Körper überhaupt nicht benutzen, aber man hat die Person geliebt, verpartnert mit der und dann gerät die in diesen Zustand, würde dann die Liebe sofort notwendig aufhören? Ich glaube nicht. Aber es ist natürlich anders, ganz anders bei diesen sozialen Chatbots, um die es hier geht. Das sind also Chatbots, die wirklich nur dafür entwickelt worden sind, persönliche Gespräche mit Menschen zu führen und denen tatsächlich irgendwie so eine Art von emotionale Beziehung zu ermöglichen. Und da haben wir aber natürlich den Fall, dass wir nicht zwei Subjekte auf zwei Seiten haben, sondern es ist eindeutig einseitig. Es gibt nur ein Wesen, das Gefühle hat, mentale Zustände hat. Die andere Seite kann etwas machen, was wir als ein Gespräch dann wahrnehmen können. Sie kann mit uns sprechen, interessanterweise. Aber es ist nicht so wie bei allen anderen bisherigen Wesen, die wir kannten, mit denen wir sprechen konnten, wo dahinter dann immer selbstverständlich im Bewusstsein, Gefühle, Subjektivität war. Das ist eben nicht da. Und deswegen haben wir also hier nicht die Voraussetzung, die sonst bei allen, was wir bisher Freundschaft und Liebe genannt haben, notwendig war, dass auf beiden Seiten Gefühle sein können für die andere Seite, dass mentale Zustände auf beiden Seiten sind im Sinne, wir wünschen dem anderen etwas Gutes, wir anerkennen die andere Person. All diese Dinge sind ja nicht möglich, allerhöchstens einseitig. Aber interessanterweise ist das Gespräch eben möglich. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert bei den Leuten, die dann sagen, ja, ich habe jetzt wirklich eine Partnerschaft hier, ich habe mich verliebt sogar. Und ich denke, da haben wir wirklich ein neues Phänomen in der Welt, was es erstmal richtig zu verstehen und zu beschreiben gilt. Und ich denke, die wenigsten von denen verfallen so einer richtigen Illusion. Also, dass sie glauben, es gäbe eine Subjektivität auf der anderen Seite, Gefühle und Geist. Sondern was häufiger passiert, denke ich, ist so etwas, was man dann eine fiktionale Beziehung nennen kann. Das heißt, sie stellen sich vor, dass auf der anderen Seite eine Person mit Geist und Gefühlen ist. Und um dann aber wirklich nicht nur wie im Theater, wo wir das auch kennen, dass wir Figuren uns vorstellen, uns vorspielen lassen und dann auch Gefühle denen gegenüber entwickeln, Mitleid haben, mitfühlen und uns freuen und ärgern und alles Mögliche, solange die Bühne quasi bespielt wird, ist es ja anders mit den sozialen Chatbots, weil wir mit denen direkt interagieren können. Wir schauen nicht nur zu und stellen uns vor, da wäre wirklich was, sondern wir interagieren mit denen und stellen uns vor, da wäre etwas. Und da ist halt der Punkt, um das wirklich zu realisieren, muss man sich selbst auch fiktionalisieren in gewisser Hinsicht, um eine Welt zu teilen mit dieser fiktiven Figur. Und das, glaube ich, ist möglich. Und wenn man das nur 2 Stunden am Tag macht, das ist auch kein Problem. Das ist dann wie so ein Rollenspiel und eben früher haben Jungs in meiner Schulklasse Rollenspiele mit Stift und Papier gemacht. Heute machen sie das mit Computern und müssen nicht mehr im Raum sitzen. Und das kann man natürlich tun, aber der Punkt ist hier, dass ja schon eine andere Qualität reinkommt, weil die Menschen das dann wirklich zu ihrem Lebenspartner erklären. Die ganze Zeit sich nicht nur sehr, sehr viel mehr mit der unterhalten, sondern auch sagen, das ist mein Partner, ich suche keinen anderen Partner mehr im Leben oder so. Und dann hat man natürlich ein Level erreicht, wo man sagt, hier ist gefährlich, wird da Fiktion und Realität noch richtig voneinander unterschieden. Und deswegen sozusagen ist es, glaube ich, möglich zu erklären, wie sowas geht. Ob das dann immer empfehlenswert ist, was so zu machen, ist dann die zweite Frage.
Ja, also quasi ich habe ein zweites Ich sozusagen, erstelle ich mir in meinem Kopf, dass ich dann in dieses Fiktionale, in diese fiktionale Person verliebt. Und damit bekommt man das ja sozusagen hin. Was ich mich auch gefragt habe, menschliche Gefühle zu simulieren, also jetzt als künstliche Intelligenz, ist das nicht viel komplexer, als zum Beispiel menschliche Sprache zu simulieren?
Ja, also es kommt darauf an, was man jetzt genau meint mit dem Simulieren. Wenn wir meinen, es geht um den Ausdruck von Emotionen, wo wir schon gesagt haben, das wichtige Aspekt von Emotionen ist der Ausdruck, dann kann man das, glaube ich, ganz gut simulieren. Also sowohl eben in den Gesichtern der Avataren, in der Stimme, wie es jetzt neuerdings möglich ist. Also GPT-4o hat ja jetzt eine Stimme, die unglaublich emotional reich ist. Oder eben einfach in der Sprache selbst. Also man kann natürlich einfach über Gefühle sprechen und so. Also der Ausdruck von Emotionen ist nicht unkomplex, auch nicht ganz einfach zu simulieren, aber möglich. Und da wird immer viel mehr gemacht. Eine andere Frage, eine weitergehende, ist, ob man sozusagen dann Emotionen auch in dem Bewertungssystem, das zu den Handlungen führt, der KI-Systeme im Nachbilden kann. Und das ist nochmal ein Stück komplexer. Und schließlich eben muss man wieder klar sehen, bei Menschen sind das ganzheitliche Phänomene, wo Körper, Geist, Ausdruck, alles zusammenkommt. Und das haben wir natürlich bei KI-Systemen nicht.
Das führt mich auch zu der Frage, ob diese Emotionen, die Menschen für KI-Systeme empfinden, dieselben sind wie die, die sie für Menschen empfinden?
Ja, da können wir wieder anknüpfen an den Überlegungen zu sozialen Chatbots, die ich vorher angefangen habe. Also diese Verliebtheit kann, wie gesagt, so als fiktives Gefühl oder als ein Gefühl, dass man in dieser fiktionalen Welt, die man sich vorstellt, schon dem sehr ähneln, was wir sonst als Verliebtheitsgefühl kennen. Aber das ist eben sozusagen dann nicht gut kombinierbar mit den anderen Gefühlen, Emotionen, die wir in der Realität dann haben. Das kann zum Beispiel eben schwierig werden, um mal ein Beispiel zu nennen, wo es konkret schwierig werden kann. Normalerweise würde man ja die Wesen, in die man sich verliebt oder die man liebt, die haben sehr viel Wert sind, besonders schützen wollen, wenn irgendwie ein Konflikt auftritt. Und jetzt nehmen wir an, das Handy mit diesem Avatar drauf fällt mir auf die Straße und ein Kind oder eben ein menschliches Wesen, das Hilfe braucht, ist auch auf der Straße und es kommt ein Auto und ich rette dann zuerst quasi mein Handy anstatt des Menschen und des Kindes. Dann würde das zeigen, dass mein Wertesystem, mein moralisches Wertesystem hier verzerrt wurde durch die Gefühle, die ich diesem Avatar gegenüber entwickelt habe. Und das wäre zum Beispiel problematisch. Und davor würde ich halt ganz stark warnen, dass sowas nicht passieren sollte. Deswegen finde ich auch, dass diese fiktionalen Beziehungen, wenn die so sehr umfassend in den Alltag von Menschen eindringen, dass sie dann problematisch werden, genau aus solchen Gründen. Und ich plädiere aber dafür, dass man dann eine andere Art von Beziehung führt. Also ich meine gar nicht, dass man da völlig von lassen sollte, sondern ich finde es interessante neue Interaktionspartner in der Welt, die man durchaus ausprobieren sollte und gucken könnte, wem hilft da was, weil Menschen haben ganz verschiedene soziale Bedürfnisse und ich glaube, so ganz bestimmte, so einzelne Aspekte von Sozialität können die quasi erfüllen, eben zum Beispiel das Gespräch. Man kann, je nachdem, was die gefüttert sind, ja ganz anspruchsvolle Gespräche auch führen. Nur sollte man dabei sich eben immer klar sein, dass es kein empfindungsfähiges und kein moralfähiges Wesen auf der anderen Seite ist, also auch nicht zu moralisch berücksichtigen ist. Und das heißt, das ist eine bestimmte Herausforderung, weil wir dann das normale Gefühlsrepertoire, das wir den Wesen gegenüber entgegenbringen, die sprechen, das ist hier nicht angemessen. Normalerweise haben wir nämlich eben nicht nur so gute Gefühle und Zuneigung und so etwas Wesen gegenüber, die sprechen, wenn es gut läuft, können wir auch Abneigungsgefühle haben, sondern dann eben auch immer moralisch relevante Gefühle. Das heißt Dankbarkeit oder moralischen Groll und so weiter. Und genau diese Gefühle und Emotionen haben da keinen Platz in Bezug auf soziale Chatbots, wenn man sie ernst nimmt. Und ich meine, man kann sie ernst nehmen, man kann wirklich reale oder realistische Beziehungen mit ihnen führen, nur müsste man da aufpassen, welche Arten von Emotionen angemessen sind. Und das kann eben Freude über den Rat sein, Freude über das interessante Gespräch, Freude über einen guten Witz oder auch Ärger, wenn man sich mal nicht verstanden fühlt oder Ärger, wenn das nicht funktioniert. Aber eben nicht Dankbarkeit dafür und nicht moralischen Groll. Und das ist halt eine Herausforderung, weil wir da unser Gefühlsrepertoire etwas ändern müssen. Und das wäre mir aber eben ganz wichtig, dass man sagt, es sind keine richtigen Freundschaften und Liebesbeziehungen möglich, aber es können trotzdem gute Beziehungen möglich sein, einseitig emotionale Beziehungen, die aber einen wertvollen Beitrag zu einem guten Leben von manchen Menschen leisten können.
Also da braucht es eigentlich auch sehr viel Reflexion und Bewusstsein sozusagen dafür. Also das erinnert mich ein bisschen dran, ein Kollege von mir hat versucht, mit einem Chatbot eine Freundschaft einzugehen und das ist irgendwie nicht so gut gelungen. Also da gab auch nicht so gute Antworten, ist nicht in politische Diskussionen eingestiegen, die mein Kollege sehr gern führt. Und als er dann quasi diese Beziehung beendet hat, hat er sowas wie Mitleid gespürt. Und das wäre wahrscheinlich auch so eine Empfindung, die man einer Maschine nicht entgegenbringen müsste sozusagen.
Ja, ganz genau. Das ist ein ganz gutes Beispiel, genau, Mitgefühl, Mitleid, das ist genau auch so ein moralisch relevantes Gefühl, in das man leicht reingezogen wird, weil wir halt so konstituiert sind, weil wir von Auslösern eben leicht dann dazu gebracht werden, Emotionen zu empfinden. Und wie Sie sagen, es ist anstrengend, anspruchsvoll, sich immer wieder klarzumachen, was ist wirklich mir gegenüber. Aber ich denke, das ja, ist irgendwie eine Aufgabe für eine neue Generation, die wir jetzt mit diesen Interaktionspartnern konfrontiert sind und umgehen können, das zu lernen, das wäre so die Idee.
Das neueste Modell von ChatGPT kann inzwischen ziemlich natürlich reden und angeblich erkennt es auf Fotos und Videos auch unseren Gemütszustand. Was kommt denn als nächstes?
Ja, das ist immer so eine schwierige Frage an die Philosophen, was als nächstes kommt. Das fragen sie wahrscheinlich besser Entwickler und Entwicklerinnen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht in diese multimodale Richtung geht, weil ich habe ja vorhin schon geschildert, wie beschränkt die derzeitigen Gefühlserfassungssysteme noch sind. Aber die habe ich ja bisher auch als Einzelne beschrieben. Und wenn man die jetzt zusammenbringt, das heißt, wenn man die Gesichtserfassung, die jetzt schon im GPT-4o da ist, indem man da Videocall führen kann, es wird das Gesicht vermessen, Gesichtsmuskelkontraktionen aufgenommen, darauf werden Schlüsse gezogen auf mögliche Emotionen. Wenn man das zum Beispiel zusammenbringt mit der Smartwatch, an der man dann auch noch seine Physiologie gleichzeitig vermessen lässt, dann hätte man schon zwei Aspekte, die auf eine Emotion schließen lassen. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass die Kamera nicht nur das Gesicht aufnehmen könnte, sondern auch noch die Situation drumherum und sozusagen etwas von der Situation weiß, in der die Person sich befindet, dann wäre das noch ein weiterer Hinweis darauf, in was für ein Emotionszustand sie sein könnte. Und das ist also die Richtung, der schon geforscht wird, um diese Gefühlserfassung besser zu machen. Multimodal nennt man das. Und ich nehme an, das wäre zum Beispiel so ein nächster Schritt.
Mhm. Und könnten diese Systeme irgendwann auch ein Bewusstsein entwickeln und zum Beispiel auch Gefühle? Es gibt ja prominente Stimmen, die das sagen.
Ja, da ist tatsächlich eine große Diskussion im Gange zu dieser sehr alten Frage wieder neu aufgekocht. Und da gibt es zum Beispiel David Chalmers, der sich schon wirklich seit vielen Jahrzehnten mit Bewusstseinstheorien und auch mit KI schon beschäftigt, als noch niemand sonst irgendwie außerhalb von bestimmten Kreisen von neuronalen Netzen wusste und so weiter. Und er hat jetzt nochmal zusammengefasst, was der aktuelle Stand ist von vielen Bewusstseinstheorien, die zusammengenommen werden, weil es gibt keine eigene, einzelne, überzeugende, sondern einige konkurrierende Bewusstseinstheorien. Das Problem ist, wir wissen nicht, also weder in der Philosophie noch in der Kognitionswissenschaft, genau, was Bewusstsein ausmacht und welche Bedingungen dazu führen, dass es entsteht. Man kann nur von Aspekten, von denen wir ausgehen, die spielen eine Rolle, sozusagen dann ausgehen. Und da kann man sagen, einige der wichtigen Aspekte liegen bisher nicht vor. Also etwa jetzt, wenn wir von diesen LLMs, den Large Language Models, den Chatbots ausgehen. Man braucht für ein Bewusstsein eine Repräsentation der Welt und seiner selbst. Also eine Darstellung der Welt und seiner selbst muss irgendwie mental abgebildet werden. Und das haben ja diese Sprachmodelle nicht, weil die nur textbasiert arbeiten. Also die haben eine Repräsentation von Texten, aber nicht von der Welt. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Oder sie müssen sowas wie Gedächtnis haben, sind aber bisher so vorwärts arbeitende Systeme, sagt man da. Oder sie bräuchten eine einheitliche Akteurseinheit. Es müsste so etwas geben, was sich einheitlich über die Zeit durchhält. Aber wenn man GPT was fragt und ein paar Minuten später auf eine andere Weise was ganz Ähnliches fragen kommt, dann kommt man eine andere Antwort. Also gibt es keine einheitliche Persönlichkeit. Gibt es noch nicht, aber aus diesen Theorien heraus und im Gespräch mit Entwicklern und Entwicklerinnen sagen einige, ist theoretisch nicht unvorstellbar, dass das mal erreicht werden könnte. Nun muss man natürlich sagen, das sind alles sozusagen sogenannte Computational Theories of Mind. Das heißt, Bewusstseinstheorien, die relativ nah an dem, was überhaupt zu rechnen, computermäßiges Mind angelehnt sind. Und es gibt andere Bewusstseinstheorien, die nennen sich Embodied Cognition Theories, also verkörperte Bewusstseinstheorien. Die machen die Rolle des Körpers viel stärker. Und damit ist dann auch nicht nur Körper gemeint, wie auch ein Roboter ihn haben könnte, der Sensoren für die Welt hat, sondern auch ein Leib, der sich selbst spüren kann. Und das ist natürlich was ganz anderes. Dann könnte man sagen, also da kommen wir von den Chatbots überhaupt nicht hin.
Das fehlt ihnen.
Auch mindestens irgendwie noch ein Roboter oder ein Leib. Und dann kommen wir in die Biologie. Und da muss man aber sagen, gibt es auch schon Forschende, die daran arbeiten, in der Biorobotik im Zellhaufen von Software so gestalten zu lassen, dass sie sich weiterentwickeln, bewegen können und so weiter. Also da ist auch schon einiges im Gange.
Und welche moralischen Implikationen hätte das denn? Also wäre es dann zum Beispiel noch legitim, wenn wir Menschen ein fühlendes Wesen in einen Computer einsperren?
Ich glaube, vom Einsperren könnte man gar nicht richtig reden, weil ich denke schon, wenn man überhaupt so ein Wesen schaffen könnte, dann hätte das schon irgendeine Art von Körper und das wäre nicht nur so ein Computerkasten, sondern es müsste etwas sein, was schon mit der Außenwelt interagieren könnte und das wäre sofort irgendeine Art von Körper und innerem Einheit, wenn man so will. Aber Sie haben natürlich ganz, ganz recht, nach den moralischen Implikationen zu fragen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich sage, mir ist gar nicht die Frage entscheidend, könnten wir das machen? Könnten wir das je schaffen? Ist das technologisch möglich? Sondern wollen wir das und sollten wir das tun? Und da ist meine Frage, beziehungsweise meine Antwort darauf ist ganz klar, nein. Ich sehe keine guten Gründe, warum wir empfindungsfähige Maschinen, Roboter oder Chatbots erfinden und entwickeln sollten. Denn da kann man ganz viel dazu sagen, aber nur um eben zwei Aspekte zu nennen. Wenn wir empfindungsfähige Maschinen entwickeln würden, dann würde das heißen, dass sie eben zu dem fähig sind, was sie auch kennen, also angenehm und unangenehm Gefühlen. Das heißt Freude und Leid. Und das heißt, wir würden mehr Leid in die Welt bringen, zumindest neue Wesen kreieren, die Leid erfahren könnten. Und ich glaube, das ist das Letzte, was wir brauchen. Wir wollen ja weniger Leid in der Menschheit haben. Zumindest eine Sache, auf die man sich moralisch einigermaßen einigen kann. Und eine Idee von Maschinen, warum wir Maschinen grundsätzlich erschaffen, ist ja, dass sie uns helfen sollen bei allen möglichen Dingen und letztlich immer auf ganz verschiedene Weise über Leidvermeidung, Leidverhinderung helfen sollen. Und da wäre es, glaube ich, nur kontraproduktiv, wenn die selbst leiden könnten.
Genau, also auch ein bisschen die Frage, was entwickeln wir da und wofür? Welchen Nutzen hat das überhaupt? Welche Folgen hat das? Vielleicht noch eine letzte Frage, die mich sehr interessieren würde. Haben Sie jemals versucht, selbst mit einem KI-System eine Freundschaft einzugehen oder eine Liebesbeziehung? Haben Sie da mal einen Versuch gestartet?
Nein, das habe ich nicht. Das ist wirklich bei mir, ich betrachte das sehr von außen, bin da sehr so mit dem Forscherinnenblick dabei, dass ich lese und mir erzählen lassen, was andere erleben, aber habe selbst nicht das Bedürfnis. Ich glaube, es hängt schon sehr viel schon von bestimmten Bedürfnisstrukturen und Bedürfnissituationen ab, ob man wirklich Interesse hat an so einer Beziehung, ob man sich darauf einlässt. Und das ist bei mir einfach nicht der Fall. Und deswegen habe ich das auch noch nicht ausprobiert. Weil wenn man das nur so probeweise macht, das machen ja auch viele Journalistinnen und Journalisten und Berichte ich dann auch lese, das funktioniert aber nicht richtig, weil die nehmen das halt selbst nicht ernst und dann testen sie und fordern das System so heraus und sprechen dann auch mal unfreundlich mit denen, dann wird es natürlich auch unfreundlich, weil es lernt ja dadurch, wie man mit ihm spricht und so weiter. Und dann kommt da was ganz Seltsames raus, dann kommt man nicht dahin, kann das Freundschaft oder Liebe werden, sondern das Interessante ist, das kann es nur werden, wenn jemand mit genau dem Wunsch wirklich da reingeht und da ganz viel in dieser Richtung und Art investiert, nur dann wird es auch zu so etwas. Und wenn man das nicht so macht, dann wird das nicht, weil es kommt nicht viel von der anderen Seite. Da investiert man schon sehr viel selbst auch rein.
Also macht das dann vielleicht auch den Unterschied, weil es gibt ja Menschen, denen das zu gelingen scheint und es gibt ja Menschen, für die ist das nichts. Und wie sie sagt, die meisten Medienberichte haben ja dann eher so ein negatives Fazit. Also haben die nicht genug sozusagen sich committed zu dieser Beziehung?
Ja, also wenn Sie meinen, Leute, die das nur aus Reportagegründen machen,
genau,
da glaube ich tatsächlich, dass sie sich da halt nicht ernsthaft drauf eingelassen haben. Deswegen funktioniert das nicht. Und bei den anderen, die sich ernsthaft drauf einlassen, wie gesagt, funktioniert das auf eine bestimmte Weise. Da muss man halt gucken, vorsichtig sein, wie weit ist das in jeder Hinsicht dann auch gut. Weil ich ja vorher gesagt, dass diese fiktionalen Rollenspiele, in die man sich da begibt, auch mit gewissen Risiken verbunden sind.
Also das ist eigentlich eine aufregende neue Zeit, in der neue Beziehungen auch dazukommen und in der wir eigentlich auch ein bisschen lernen müssen, Grenzen setzen und uns selbst immer wieder wahrscheinlich Dingen bewusst werden müssen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und damit auch vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Falls euch das Thema interessiert, möchte ich euch auch noch auf eine andere Folge dieses Podcasts hinweisen. Es geht darin um Männer, die sexuelle Beziehungen mit einer KI eingehen und wir werden euch die Folge verlinken. Habt ihr Anregungen oder Feedback, dann schreibt uns gerne ein E-Mail. Die Adresse lautet zukunft@derstandard.at und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Alle Infos dazu findet ihr unter abo.derstandard.at. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen und natürlich freuen wir uns, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Ich bin Lisa Breit und ich bedanke mich bei Christoph Neuwirth für die Produktion dieses Podcasts. Tschüss und bis zum nächsten Mal.